Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke.
Hallo, liebe Petra.
Hallo, Susanne.
Und willkommen zu einer neuen Folge.
Unsere 58. Folge ist das.
Ach, du bist immer so gut informiert.
Nee, ich habe gerade nochmal nachgeguckt.
Da feiern wir ja bald schon wieder was Rundes, die 60. Folge.
Von der wir noch gar nicht wissen, wer es wird.
Nee, aber
die
nächste
haben wir schon
genau.
Im Kasten.
Ja, genau. Auch die heutige ist schon im Kasten. Ihr habt bestimmt den Titel gelesen, da reden wir gleich drüber. Aber erst einmal noch was ganz anderes, was ganz Wichtiges, was wir heute zu verkünden haben. Petra, du bist dran.
Ich bin dran. Mein neuer Roman ist draußen. Ich habe einen zweiten Namen angenommen und heiße jetzt auch Mara Konrad. Ich weiß noch nicht, ob ich drauf höre, wenn mich jemand so ansprechen würde. Mara Konrad hat einen neuen Roman rausgebracht. Hotel in den Wolken heißt es und ist jetzt schon als E-Book erhältlich. Und das Printbuch kommt, ich glaube, am 30. Oktober. Das könnt ihr aber natürlich auch schon vorbestellen bei der Buchhändlerin eurer Wahl.
Genau, E-Book, ich hab's bestellt, ich hab's jetzt auf meinem E-Reader. Heute ist ja, also jetzt, wo wir dieses Intro aufnehmen, ist es gerade draußen.
Ganz
und
frisch.
Ich kann ja auch noch ein extra Tipp, weil jetzt im Oktober 24 ist es auch noch vergünstigt.
Richtig, ein Schnäppchen für eine 4,99 €.
Ein Schnäppchen. Ich bin ja E-Book und E-Reader und überhaupt Fan. Habe ich neulich übrigens ein Interview gehört mit Daniel Kehlmann.
Das lange bei Alles gesagt?
Ja, genau. Mhm. Und er wurde gefragt, E-Book oder Papierbuch? Und was hat er gesagt? Was meinst du, Petra?
Ich habe es ja auch gehört, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Er hat bestimmt gesagt, beides. Kommt drauf an.
Nee, weil er muss sich ja immer entscheiden. Das ist ja so ein Spiel da in dem Podcast. Nee, er hat tatsächlich gesagt, E-Book.
Ja, ich meine, es ist auch super praktisch. Ich verstehe das schon, wenn man dieses Gefühl gern mag, das in der Hand zu haben, das Papier. Und Bücher riechen ja auch immer so gut, aber es ist halt so praktisch, so ein E-Reader. Also.
Ja, ist schon praktisch. Aber jetzt reden wir schon wieder über Zeugs, was keinen interessiert. Wir wollen doch wissen, um was geht es in deinem Roman?
In meinem Roman geht es, wie der Titel schon verrät, um ein Hotel, ein altes verlassenes Hotel, das aber einen ganz besonderen Zauber hat und deswegen vielleicht wiedererweckt wird. Und wer das macht und warum und was es mit der Vergangenheit dieses Hotels auf sich hat, das werdet ihr alles in diesem Buch lesen können.
Ein Hotel in den Bergen?
In den Bergen, in den Schweizer Bergen, genau.
Wir sind in den Bergen, so wie in deinem Roman vom Gehen und Bleiben. Da hast du dich ja auch schon tief in die Bergwelt eingefunden.
Genau, und als ich dafür recherchiert habe, ist mir praktisch die Idee für das Nächste gekommen. Also bin ich gleich da geblieben sozusagen.
Ja, sehr spannend. Ich freue mich drauf. Ich habe es noch nicht gelesen. Umso mehr freue ich mich damit, dann heute noch anfangen zu können.
Sehr schön, da freue ich mich auch.
Und dann heute Hildegard von Bingen.
Ja, wer ist denn Hildegard von Bingen?
Ja, das erzähle ich euch dann gleich. Da hatten wir jetzt auch schon wieder die langen Überlegungen, in welche Kategorie passt sie denn?
Wie kann man sie denn nennen? Was war sie denn?
Was hatte sie für einen Beruf? Okay, sie war Äbtissin. Das auf jeden Fall schon mal. Aber die haben wir nicht in unseren Berufsbezeichnungen, könnten wir noch aufnehmen. Heilige, das verbindet sie mit Maria von Nazareth, weil über Maria von Nazareth haben wir ja auch schon eine Folge.
Dann hatte ich noch vorgeschlagen Naturkundlerin.
Ja, das stimmt natürlich auf eine Art, dafür ist sie sehr bekannt, aber wir reden heute eher über andere Dinge.
Ich weiß noch, wie ich die ganze Folge drauf gewartet habe, dass du endlich was dazu sagst.
Ja, und Musikerin würde auch noch passen. Da reden wir leider zu wenig drüber, muss ich zugeben. Wir hatten einfach keine Zeit mehr. Aber sie hat auch sehr viele Musikstücke verfasst.
Also,
ja, eine faszinierende Frau.
Ein Tausendsasser.
Oh, ach, schon wieder dieses wunderbare Wort.
Ja, das hatten wir irgendwann schon mal, ne?
Sehr schön.
Gut, ja. Dann legen wir los.
Legen wir los. Frühmittelalter, allerdings ins späte Frühmittelalter, also am Übergang zum Hochmittelalter. Hildegard von Bingen hat gelebt 1098 bis 1179. Und ich habe sie mir auch deshalb ausgesucht, weil ich tatsächlich ganz in der Nähe von da auch gelebt habe, wo sie herkommt. Also ich habe einige Jahre lang in Bad Kreuznach gewohnt und Hildegard von Bingen wurde in der Nähe von Alzey geboren. Also das ist nicht weit weg von Bad Kreuznach und ging dann zum Disibodenberg und der ist eben auch ganz in der Nähe von Bad Kreuznach und dort bin ich auch schon gewesen, auch schon mehr als einmal. Die Ruine Disibodenberg kann man sich anschauen. Es ist ein sehr romantischer Ort, also ist wie gesagt nur eine Ruine auf einem bewaldeten Hügel, aber es hat eine sehr schöne Atmosphäre dort. Ein bisschen was Magisches, würde ich, also wenn ihr mal in der Nähe seid, macht gerne diesen Abstecher, das ist ein sehr, sehr schöner Ausflug. Also sie wurde in der Nähe von Alzey geboren, so ganz genau weiß man es nicht wo, wahrscheinlich in Bermersheim, als 10. Kind einer adligen Familie, sie hatte also sehr viele Geschwister. Sie war ein kränkliches Kind und auch später eine Frau, die sehr häufig krank gewesen ist. Trotzdem ist sie recht alt geworden, nämlich 81 Jahre alt.
Oh.
Unter ihren Geschwistern waren auch einige Geistliche. Ihre Schwester Clementia wurde später Nonne in ihrem Konvent. Dann gibt es einen Bruder Rurikus, der war im Kloster Tholey, das ist, glaube ich, im Saarland. Ein anderer Bruder war Mainzer Domkantor. Einer ihrer Neffen wurde später Bischof von Trier. Also es gab eine Menge Geistliche auch in ihrem Umfeld. Wir haben in den ersten 4 Jahrzehnten ihrer Biografie allerdings ziemlich große Lücken. Wir wissen nicht so ganz genau, was sie da gemacht hat. Also bis zu ihrem 40. Lebensjahr gibt es doch einige Lücken, und die dann auch mit Spekulationen gefüllt wurden. Eine wichtige Person in ihrem frühen Leben war auf jeden Fall Jutta von Sponheim. Also Sponheim ist auch dort ganz in der Nähe. Das ist nur 2,5 Stunden zu Fuß entfernt vom Kloster oder heute Klosterruine Disibodenberg. Die war 8 Jahre älter als Hildegard von Bingen. Die Familien waren befreundet. Und Jutta ist bei einer verwitweten Mutter aufgewachsen und hatte dann eine Lehrerin, die hieß Uda von Göllheim. Und man kann zumindest spekulieren, dass auch Hildegard von dieser adligen Frau ausgebildet wurde oder dass sie eben davon profitiert hat, dass Jutta, ihre spätere Mentorin, eine recht gute Bildung hatte.
Also aber die war nicht im Kloster, also das war eine...
Das war davor. Jutta ging dann ins Kloster. Also ich rede jetzt nur, also Jutta hat auch eine Biografie, also es gibt eine Biografie von ihr und da heißt es, dass sie im Alter von 10 Jahren lebensgefährlich erkrankt war und gerettet wurde und dass sie dann ein Gelübde abgelegt hat, das Leben einer Nonne zu führen. Und das hat sie dann eben später in die Tat umgesetzt. Und es ist möglich, dass Hildegard von Bingen schon als Kind eben in diese Familie gegeben wurde und mit Jutta zusammen von dieser Uda von Göllheim unterrichtet wurde. Denn da gibt es, wie gesagt, Abweichungen, wann sie dann tatsächlich ins Kloster Disibodenberg eingetreten sind. Das weiß man eben nicht so ganz genau.
Ich höre gerade die Nachnamen von diesen Frauen. Die heißen also alle nach den Orten, in denen sie gelebt haben oder geboren sind, oder?
Ja, das war so die Zeit, wo man erst anfing mit Nachnamen. Also das heißt, man hatte eigentlich Vornamen und die Familien haben aber begonnen, zur besseren Unterscheidung sich nach den Ortschaften zu benennen, von denen sie kamen.
Und wahrscheinlich zuerst auch die Adligen.
Ja. Also wir reden also heute eigentlich immer über Adlige.
Ja, gut.
Also weil Hildegard von Bingen war sich, also die heißt von Bingen, weil das zweite Kloster, in dem sie dann war, lag dann tatsächlich bei Bingen. Da kommt der Name her. Aber geboren ist sie ja eben in der Nähe von Alzey. Ihre Eltern nannten sich, wenn sie wirklich aus Bermersheim kamen, so soll der Ort geheißen haben, dann hießen die eben Hildebert und Mechthild von Bermersheim. Ja. Mhm. Und Hildegard wird von Bingen genannt, weil sie dann später in Bingen gelebt hat und Jutta eben von Sponheim, weil sie aus Sponheim kam.
Mhm.
Tochter des Grafen Stephan. Ja, ich erwähne die Jutta deshalb, weil sie eben wichtig war für Hildegards Leben. Jutta war eine sehr durchsetzungskräftige oder entwickelte sich vom Mädchen zu einer sehr durchsetzungskräftigen Frau. Sie hat dieses Gelübde abgelegt, es gab aber kein geeignetes Kloster in der Nähe und sie hat dann entschieden, sie möchte eine Frauenklause im Kloster Disi Bodenberg gründen. Das war nämlich zu der Zeit ein Männerkloster, was erst kurz vorher aus so einer Art Dornröschenschlaf geweckt worden war. Die Geschichte von Disi Bodenberg geht ins 7. Jahrhundert zurück. Das war da eine Weile gar nicht bewohnt und die Mönche hatten das sozusagen erst wieder in Besitz genommen und es gab eben dort keine Frauen. Und die Jutta von Sponheim und Hildegard und noch ein weiteres Mädchen oder junge Frau waren also die ersten Frauen, die dann dort eingezogen sind. Also natürlich haben die dann separate Räumlichkeiten gehabt. Wo genau das im Kloster war, das kann man heute nicht mehr gut nachvollziehen.
Und das müssen die Mönche denen dann erlaubt haben irgendwie, oder?
Ja, das war auch gar nicht so einfach. Also es hat Widerstand gegeben, aber der Erzbischof Ruthard von Mainz, an den hat sich die Jutta von Sponheim gewendet und der hat sich dann dafür stark gemacht und dann wurde tatsächlich das erlaubt. Im Endeffekt haben die Mönche aber durchaus profitiert, weil diese Frauen waren, wie gesagt, alle adlig und denen stand eine Mitgift zu, eine Mitgift der Familie. Mhm. Und da sie ja nun nicht verheiratet wurden, sondern ins Kloster gingen, bekam diese Mitgift das Kloster. Mhm. Also das heißt, und eine Mitgift konnte eben nicht nur unbedingt, musste nicht unbedingt Geld sein, das konnte auch zum Beispiel eine Mühle sein, Landwirtschaft, irgendwas, womit man auch langfristig Geld verdienen konnte. Also so eine Mitgift einer Adligen war sehr, sehr willkommen. Mhm. Ja, also am 1. November 1112, sehr wahrscheinlich, also 1112, begann diese Geschichte dieser Klause auf dem Disi Bodenberg. Man kann noch eigentlich noch nicht Kloster sagen, weil das einfach zu wenige Frauen waren. Das wuchs dann aber eben mit der Zeit. Jutta von Sponheim war sehr aktiv. Sie hatte auch ziemlich viel Kontakt nach außen. Sie wurde von Gläubigen aufgesucht, die ihren Rat erwarteten und hat sehr viele Briefe geschrieben. Also sie war als Ansprechpartnerin und Ratgeberin der Gläubigen sehr gefragt. In ihrer Vita erwähnt Jutta Hildegard nur am Rande. Und umgekehrt ist es genauso. Also Hildegard hat sowieso nie eine eigene Vita verfasst. Das taten dann Mönche, mit denen sie zusammengearbeitet hat. Aber auch da wird wiederum Jutta nur am Rande erwähnt. Also wie eng das Verhältnis zwischen den beiden war, kann man nur vermuten. Aber sie waren 24 Jahre zusammen in diesem Kloster. Also das dürfte schon ein enges Verhältnis gewesen sein. Als Jutta dann starb mit Anfang 40, hat sie verfügt, dass nur drei bestimmte Mitschwestern sie ausziehen, auskleiden und waschen dürfen. Und dann stellte sich eben heraus, dass sie eine eiserne Kette direkt auf ihrem Leib getragen hat, die drei Furchen ringsherum eingegraben hat. Also sie lebte insgesamt ein sehr asketisches Leben. Es gibt eine Verfilmung von Hildegard, von dem Leben der Hildegard von Bingen. Und da wird also aus dieser eisernen Kette um den Leib eine Dornenkette um den Oberschenkel, die sich so richtig ins Fleisch reingegraben hat, wahrscheinlich, ja, um es noch ein bisschen dramatischer zu machen. So steht es nicht in der Vita. Aber sie hat sich gegeißelt, diese Jutta von Sponheim. Ja, dann starb sie, Jutta, und Hildegard wurde von ihren Mitschwestern zu neuen Magistra gewählt. Auf dem Disi Bodenberg wurden nur die Töchter adliger Familien aufgenommen. Das blieb auch unter Hildegard so. Und sie hat das auch verteidigt, weil sie wurde später auch durchaus von anderen Äbtissinnen anderer Klöster zum Beispiel deswegen angegriffen per Brief. Deswegen weiß man das heute auch immer noch. Aber Hildegard war der Meinung, dass Gott adlige Familien mit besonderen moralischen Qualitäten und Fähigkeiten ausgestattet hat und dass man ja schließlich auch nicht Kühe und Schweine in denselben Stall sperrt.
Okay.
Ja, das ist eine sehr harsche Aussage auch aus heutiger Sicht. aber es war halt einfach das damalige Weltbild, ja, dass also Gott unterschiedliche Klassen geschaffen hat und dass man ihm auch nicht ins Handwerk fuschen sollte.
Ja, ja, aber also, es schien ja trotzdem Klöster gegeben zu haben, in denen auch Nichtadlige dann untergekommen sind.
Richtig, aber Hildegard war nicht der Meinung, dass das richtig ist.
Nun gut.
Was ich noch interessant fand, ich habe ja gesagt, das ist also das späte Frühmittelalter. Mhm. Dann beginnt so um 1200, 1250 rum, beginnt dann das Hochmittelalter. Und im späten Frühmittelalter hat sich tatsächlich eine Menge verändert. Also vor allen Dingen das Klima hat sich stark verändert. Zwischen dem Jahr 1000 und 1150 verdreifachte sich beispielsweise die Bevölkerung in Nordmitteleuropa und Frankreich von 12 Millionen auf 36 Millionen Menschen. Mhm. In 150 Jahren verdreifachte sich die Bevölkerung, einfach weil auf einmal die Felder besser bestellt werden konnten, man mehr zu essen hatte, es weniger Krankheiten gab, einfach weil es wärmer wurde. Mhm. Und ich finde, das ist schon was, was man so ein bisschen im Hinterkopf behalten kann. Es war insgesamt eine Zeit des Wandels. Da ist sehr viel passiert. Auch die religiöse Landschaft hat sich verändert in dieser Zeit. Es gab einen Schritt in Richtung bürgerlicher Freiheiten und Privilegien des Adels sind gleichzeitig auch verschwunden. Also das war einfach ein Umbruch in der Gesellschaft spürbar.
Aber es hört sich überraschend positiv an, finde ich. Alles so positive Änderungen, außer vielleicht für Hildegard die Adlige, der das nicht so gefiel.
Ja, es war auch positiv. Also zumindest für eine gewisse Zeit war das sehr positiv. Also auch was die Bildung betraf, also das Bildungsmonopol lag bis im Jahr 1079 ausschließlich bei den Klöstern. Mhm. Und dann wurden an den Kathedralen in den Städten aber ebenfalls Schulen eingerichtet. Also das waren so die ersten Schulen und Ende des 12. Jahrhunderts gab es dann die ersten Universitäten in Bologna und in Paris. Mhm. Also wo sich praktisch auch da das alles so ein bisschen mehr verlagert hat, dass jetzt vielleicht sogar auch also ein Sohn eines Bürgerlichen eventuell sich jetzt überlegen konnte, so eine Karriere einzuschlagen. Weil die Kaufleute haben auf einmal Geld verdient. Also das hat ja natürlich auch am Adel gekratzt, ja, dass du also nicht mehr nur mit Grundbesitz, sondern auch mit Handel reich werden konntest. Das war halt so der große Unterschied damals. Ja, auch auf die Frauen hatten diese Entwicklungen einen Einfluss. Also Barbara Beuys, das ist eine der beiden Biografien, die ich da gelesen habe, die spricht von einer neuen religiösen Landschaft und sagt, dass auch Frauen davon profitiert haben, dass alles so ein bisschen im Umbruch war. Allerdings konnten sie, wenn ich das mir dann so angucke, eigentlich nicht wirklich viel rausholen aus dieser Umbruchzeit. Auf jeden Fall darf man sich das nicht so vorstellen, dass wenn du ins Kloster gegangen bist, dass das unbedingt was Negatives war. Kloster bedeutete eben auch eine gewisse Form der Freiheit und der weiblichen Selbstermächtigung, weil du halt da ein bisschen mehr Bildungsmöglichkeiten hattest. Also zwar waren die Nonnen in den Klöstern auch, so wie alle Frauen, vom klassischen Bildungskanon ausgeschlossen. Also die lernten eben nicht Latein oder die Grammatik oder Rhetorik, das waren so klassische Fächer, auch Musik, das waren klassische Fächer der damaligen Zeit, die an Frauen aber nicht unterrichtet wurden. Jetzt habe ich ja vorhin von der Jutta von Sponheim so ausführlich gesprochen und von der Uda von Göllheim. Es gab insbesondere unter den Adligen immer auch Ausnahmen. Und man muss jetzt davon ausgehen, dass Jutta von Sponheim vielleicht nicht offiziell, aber inoffiziell mehr beigebracht bekommen hat, als eben nur Lesen und Schreiben. Weil das war das, was die Nonnen im Allgemeinen konnten. Denn sie mussten ja die Liturgie lesen. Also das heißt, lesen konnten sie eigentlich immer, schreiben so lala.
Aber dann mussten sie ja auch Latein lesen können.
Ja, aber sie hatten eben keine wirkliche Grammatikkenntnis. Mhm. Also sie mussten das natürlich wiedergeben können, also lesen können. Aber dann einen Text auf Latein zu verfassen, ist natürlich noch mal was anderes. Ja, also es heißt auch immer, dass die Texte der Hildegard, das, was sie hinterlassen hat, eigentlich in einem schrecklichen Latein verfasst ist. Mhm. Also.
Hattest du auch dieses Buch gelesen, von dem mir jetzt natürlich der Titel nicht einfällt?
Die unerhörten Frauen?
Ja.
Unerhörte Frauen, ja. Ich habe es gelesen, aber das wäre zu viel geworden, wenn ich das hier auch noch mit reingenommen hätte.
Ja, dann lest das aber alles mal. Das war sehr interessant. Da geht es auch so ums Klosterleben und was Frauen darin konnten und dass es eigentlich eine gute Sache war und kein Wegsperren.
Genau. Und das eben auch gerade dadurch, dass so viel brieflich geregelt werden musste, also auch eine gewisse Sprachkompetenz einfach da war, beziehungsweise eine hohe Fähigkeit zur Organisation sich darin ausdrückte. Mhm. Ja. Also auch eine gewisse abstrakte Fähigkeiten wurden in den Klöstern von den Nonnen verlangt. Und das haben die auch alles sehr gut hingekriegt. Ja. Also so ein Frauenkloster. Da hieß in dem Buch stand, dass es eher einen höheren Organisationsgrad aufwies als ein Männerkloster, weil die Frauen eben gezwungen waren, so viel schriftlich zu machen. Mhm. Hildegard verfügte also über Lese- und Schreibfähigkeiten, die wahrscheinlich überdurchschnittlich waren. Sie war jedoch keine gelehrte Frau in dem Sinne, aber doch ging ihr Bildungshorizont deutlich über Bibelkenntnisse und die Beherrschung des Psalters hinaus. Davon kann man ausgehen. Ihre eigenen Schriften, die sie dann verfasst hat, zeigen, dass sie sehr viel gelesen haben muss, denn sie hat auch aus Werken anderer Autoren gedankliche Zusammenhänge übernommen. Sie war beispielsweise mit den Texten der Kirchenväter vertraut. Sie war auch mit gewissen Grundzügen weltlicher Wissenschaften vertraut. Trotzdem betont sie immer, dass sie eine ungebildete Frau ist. Also das kennen wir schon eigentlich aus dieser Zeit. Frauen, selbst wenn sie gebildet waren, haben immer betont, dass sie eigentlich keine Bildung haben. Denn das wollten die Männer auch so hören. Also dieser geringe Grad ihrer formellen Bildung bei Hildegard sollte außerdem noch ihre eigentliche Gabe, nämlich ihre prophetische Gabe und ihre prophetische Begabung betonen. Aber da kommen wir dann gleich dazu. Mhm. Ja, weil sie hatte ja Visionen und indem sie immer wieder betont hat, dass sie keine Bildung hat, konnte sie natürlich darauf hinweisen, dass diese Visionen direkt von Gott kommen. Mhm. Also Jutta von Sponheim ist also verstorben, neue Magistra wurde Hildegard und eigentlich wünschten sich zu diesem Zeitpunkt die Mönche des Klosters, die Bodenberg, dass sie in die Fußstapfen von Jutta von Sponheim tritt. Das heißt, dass sie eben auch nach außen wirksam wird, dass sie jetzt diejenige ist, zu denen die Menschen pilgern und dass sie eben auch als Person auftritt, wo dann die anderen adligen Familien sagen, da wollen wir jetzt unsere Töchter unbedingt hingeben. Mhm. Ja, weil ich habe ja schon gesagt, die Mönche haben damit auch Geld verdient, dass Frauen ins Kloster eintraten. Aber Hildegard hat sich erst einmal für 4 Jahre zurückgezogen, was ich ganz interessant fand. Ja, vielleicht stand sie tatsächlich so unter Schock. Sie hat ihre Aufgabe als Magistra anders wahrgenommen als Jutta. Sie war nicht so asketisch wie sie. Sie hat immer gesagt, man muss auch den Leib wertschätzen, also auch den Körper. Das war Teil ihrer Theologie, also Körper und Geist weniger stark zu trennen. Und in der Askese hat sie keinen so Vorteil gesehen. Also sie hat sich erstmal zurückgezogen und hat dann erst 5 Jahre nach Juttas Tod dem Mönch Vollmar, der also ein wichtiger Sekretär von ihr war, anvertraut, dass sie göttliche Visionen empfangen hat. Also da geht das dann los, dass sie also auch quasi eine öffentliche Person wird. Mhm. Da war sie schon über 40 und man darf auch nicht vergessen, das Durchschnittsalter der Menschen damals, das lag um die 40. Mhm. Aber sie wurde über 80 und das ist natürlich auch ein Grund dafür, warum wir heute so viel, warum ihr Leben dann noch so viel Bedeutung bekommen hat. Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los mit diesen Visionen. Ja, ich werde an irgendeiner Stelle auf jeden Fall auch noch da zitieren, wie sie das wahrgenommen hat. Aber erstmal nur so viel, sie hat sich also Vollmar anvertraut und er hat ihr den Rat gegeben, sie soll die Visionen im Verborgenen aufschreiben, damit er sehe, was und woher sie seien. Also er wollte erstmal das so ein bisschen unterm Deckel halten und erstmal gucken, aber er hat ihr auch zu verstehen gegeben, er wird sie nicht verraten. Also er wird jetzt nicht, weil das Problem war nämlich die ganz große Frage, kommen diese Visionen von Gott oder vielleicht doch vom Teufel? Das galt es auszuschließen, dass sie vom Teufel kommen. Denn dann, wäre alles verloren gewesen. Ja. Aber sie hat sich den richtigen Vertrauten ausgesucht. Er ist da sehr diplomatisch und sehr vorsichtig vorgegangen. Und dann hat der Mönch wiederum seinen Abt davon überzeugt, dass das eher was Positives ist, was da von Hildegard kommt. Der Abt hat sich dann an den Mainzer Erzbischof gewandt und der Mainzer Erzbischof an den Papst. Also dann ging das bis zum Papst und das Praktische war, der Papst war gerade im Land. Das war Papst Eugen III., der war Ende November in Trier.
Eugen ist ja auch ein toller Name für einen Papst.
Der Papst Eugen III., genau. Und nachdem ich dann so die Biografie von der Hildegard gelesen habe, habe ich mir so gedacht, die Hildegard hat vielleicht schon gewusst, dass der Papst unterwegs ist. Aha. Also sie hat vielleicht nicht ganz zufällig in dem Moment sich offenbart, als sie wusste, der Papst ist in der Nähe. Und denn das geht dann tatsächlich so weiter, dass dann wird die Sache wiederum dem Papst vorgetragen. Dann kam eine geistliche Kommission ins Kloster Disibodenberg und hat quasi die Magistra Hildegard befragt. Und dann gingen die wieder zum Papst zurück. Nach Trier war es ja nicht so weit. Mhm. Und dann bekam sie sozusagen von allerhöchster Stelle das Okay, also haben sie es damals bestimmt nicht gesagt. Also sie wurde vom Papst zertifiziert, so haben sie es bestimmt auch nicht gesagt. Aber es wurde bestätigt, dass die Visionen direkt von Gott kommen. Mhm.
Ich würde jetzt fragen, wie man das rausfindet, aber ich glaube, das ist sowieso nicht mehr so aktuell, oder?
Willst du jetzt mich fragen, ob das wissenschaftlich erwiesen werden kann oder sowas? Oder ob das vielleicht reine Willkür dieser Herren ist? Ich glaube, Hildegard war schon geschickt und hat auch über viel Überzeugungskraft verfügt. Sie hat ihr Leben lang betont, dass sie keine Bildung hat. Woher soll das kommen, wenn nicht von Gott?
Naja, und vom Teufel halt.
Ja, aber sie hat so kluge Sachen gesagt, dass wohl die Männer sich dem auch nicht widersetzen konnten.
Und wie sahen die Visionen aus?
Also so, wie sie sie empfangen hat, Zitat, voller Furcht und zitternd vor gespannter Aufmerksamkeit blickte ich gebannt auf ein himmlisches Gesicht. Da sah ich plötzlich einen überhellen Glanz, aus dem mir eine Stimme vom Himmel aus zurief, du hinfälliger Mensch, du Asche, du Fäulnis von Fäulnis, sage und schreibe nieder, was du siehst und hörst. Und an anderer Stelle beschreibt sie das so, aus dem offenen Himmel fuhr blitzend ein feuriges Licht hernieder und plötzlich erhielt ich Einsicht in die Schriftauslegung, in den Psalter, die Evangelien und die übrigen katholischen Bücher des Alten und Neuen Testaments.
Also Licht und Stimme sozusagen.
Ja, Licht und Stimme. Ich habe das mich eben auch gefragt, weil mir fällt es schwer, an göttliche Visionen in dieser Form zu glauben. Aber jetzt, also das ist jetzt so ein bisschen meine Interpretation. Ich glaube, dass Hildegard das wirklich geglaubt hat. Also ich glaube, dass sie wirklich der Überzeugung war, dass das göttliche Visionen sind. Ich glaube aber auch, dass sie eine hochintelligente, sehr, sehr kreative Frau war. Dass aber ihre eigenen Erkenntnisse, die sie gewonnen hat, für sie letztlich auch so überwältigend waren, dass sie auch selbst der Meinung war, das muss von Gott kommen. Mhm. Dass sie durchaus, sie hat sehr viel gelesen, sie hat ihre eigenen Schlüsse gezogen. Dann hatte sie vielleicht, also es gibt Wissenschaftler heute, Mediziner, die sagen, sie hat vielleicht unter Migräne mit Aura gelitten, weil ihre Beschreibungen ihrer Lichterscheinungen wohl damit erklärlich wären. Sie sagt selber, sie hätte das schon als Kind gehabt, hat aber halt nie darüber gesprochen. Also so eine Kombination aus Dingen, ja. Sie besteht immer darauf, dass sie bei klarem Verstand ist, wenn sie diese Visionen empfängt. Also dass sie nicht irgendwie weggetreten ist oder so. Mhm. Und letztlich begreift sie sich selbst wirklich nicht als Mystikerin, sondern als Sprachrohr Gottes. Mhm. Also für damalige Verhältnisse, ja, es fällt uns heute ein bisschen schwer, das so einzuordnen, weil wir einfach gewöhnt sind, wissenschaftlich zu denken. Aber für damalige Verhältnisse war das quasi Wissenschaft. Also dem Kloster auf dem Disibodenberg hätte gar nichts Besseres passieren können. Jetzt hatten sie eine Visionärin. Also das war unglaublich.
Gute Werbung.
Es brach eine goldene Zeit an. Die Gläubigen pilgerten in die Klosterkirche, um der Heiligen Frau nahe zu sein und spendeten großzügig. Auch die Adelstöchter kamen und wollten ins Kloster aufgenommen werden. Ja, und dann kam das Jahr 1148, sie ist jetzt 50 Jahre alt und sie geht zu ihrem Abt Kuno, also dem Leiter des Männerklosters auf dem Disibodenberg und sagt ihm, dass ihr in einer Vision befohlen worden sei, sich mit den Nonnen woanders hin zu begeben. Also sie will ihr eigenes Kloster gründen. Mhm. Jetzt können wir uns vorstellen, dass dem Abt das eigentlich gar nicht so gut gefallen hat.
Nee, der wollte gerne, das ganze Geld lieber behalten.
Ja, der hätte gerne gehabt, dass sie bleibt. Ganz konkret wollte Hildegard auf dem Ruppertsberg gegenüber von Bingen, also dort, wo die Nahe, der Fluss Nahe in den Rhein mündet, ein Frauenkloster errichten. Denn Abt sagt also erstmal nein und daraufhin wird Hildegard krank. Das war öfter in ihrem Leben so. Also in Krisensituationen ist sie oft sehr krank gewesen. Zitat, während ich einige Tage lang auf dem Bett lag, hörte ich eine Stimme, die mir verbot, an jener Stätte, also dem Disibodenberg, noch etwas über diese Schau vorzutragen oder zu schreiben. Also diese Schau, das ist ihre Vision. Also mit anderen Worten, sie tritt in einen Visionsstreik. Und der Mainzer Erzbischof hat dann wohl schließlich ein Machtwort gesprochen. Der Abt musste sich fügen und Hildegard durfte das Kloster Ruppertsberg gründen. Im Kloster war es erstmal ein bisschen ungemütlich. Das war eine Baustelle. Also das musste erstmal aufgebaut werden. Es waren nicht alle Nonnen, die da mitkamen, waren begeistert. Das war recht unkomfortabel. 1150 sind sie umgezogen. Das waren so rund 30 Kilometer von Disibodenberg, also und aber komplett andere Lage am Rhein, praktisch im Zentrum auch von europäischen Reisewegen. Sie hat sich das schon gut ausgesucht, weil dort hat man Informationen sehr viel schneller erhalten und konnte auch sehr viel schneller Informationen verschicken, Briefe und was auch immer, als in diesem etwas abgelegen, im Wald liegenden Disibodenberg.
Und wie viele Nonnen waren das?
18 bis 20 heißt es. Mhm. Aber weil, wie gesagt, diese Disibodenberg war ja auch der Platz sehr knapp. Aber das wuchs dann. Also dann, nachdem dann erstmal die Kirche stand und ne, die ganzen Räumlichkeiten eingerichtet waren und so, dann kamen auch wieder mehr Nonnen dazu. Jetzt also eben nochmal zu den Visionen beziehungsweise zu dem Werk, was sie dann verfasst hat.
Ja, wir haben noch gar nicht über diese ganzen Heilkräuter und sowas gesprochen.
Nee, aber das hat einen guten Grund, weil da werde ich auch nicht so viel dazu sagen. Weil das ist mehr oder weniger Folklore.
Aha.
Das eigentlich Interessante an Hildegard ist ihre Theologie, also ihre Auslegung der Schrift. Ist ja nicht ihre Auslegung, es kommt ja von Gott. Aber das, was sie eben in ihren Visionen niedergelegt hat, also ihr Gottesbild, das ist das eigentliche Interessante an Hildegard von Bingen. Das Gottesbild damals, das war das Bild eigentlich eines strafenden Gottes. Ja, der Mensch ist Sünder und ja, wird bestraft, wenn er sich nicht so benimmt, wie er soll. Hildegards Gott ist also viel eher ein Gott des Mitgefühls. Also es ist eine sehr viel freundlichere Theologie. Zitat, durch den Lebensquell des Wortes kam nämlich die umarmende Mutterliebe Gottes zu uns. Sie nährt unser Leben, hilft uns in Gefahren und leitet uns als tiefe und zarte Liebe zur Buße an. Also nicht der Gott mit der Peitsche, naja, so wird er ja nicht dargestellt, aber nicht diese strafende Allmacht Gottes, sondern tatsächlich die umarmende Mutterliebe Gottes.
Mutterliebe finde ich so interessant.
Das hört sich doch vollkommen anders an. Mhm. Ja. Also die Barmherzigkeit Gottes beugt sich in liebevollem Mitleiden zu den Menschen, schreibt sie in ihrem Scivias Wisse die Wege. Das war also das erste dieser Visionswerke, was sie aufgeschrieben hat. Also für moderne Christen heute klingt das eigentlich noch schon relativ normal, aber damals war das absolut revolutionär, dass es eben nicht mehr der strafende Gott war, sondern der liebende Gott war. Und Hildegard gehörte damit quasi zur theologischen Avantgarde, könnte man sagen. Also sie, zu ihrem Gottesbild gehörte auch, dass Mann und Frau gleichberechtigt erschaffen wurden. Und das wurde damals von führenden theologischen Denkern heiß diskutiert, nachdem jahrhundertelang festgestanden hat, dass der Mann mehr wert ist als die Frau, weil er ja von Gott gemacht wurde, sie jedoch nur aus seiner Rippe. Aus Hildegards Werk geht aber hervor, dass sie den Begriff Mensch, also Gott schuf den Menschen als sein Abbild, als Mann und Frau schuf er ihn, also dass sie Mensch eben als Mann und Frau versteht. Also sie, ihre Theologie ist eine sehr viel ausgewogenere Theologie zwischen den Geschlechtern. Mhm. Auch sie sagt weiterhin, dass der Mann führt und die Frau folgt. Aber trotzdem ist es quasi ein Folgen auf Augenhöhe. Also die Frau hat in ihrer Theologie viel mehr mitzureden.
Und gab das dann viel Kritik?
Ja und nein. Also das wurde alles hingenommen und nachdem Hildegard dann gestorben war, wurde es eigentlich unter Verschluss gehalten. Also sie wurde, solange sie lebte, schon sehr wahrgenommen.
Also diese Schriften, die sie verfasst hat, die wurden dann auch verteilt. Die hatten, haben auch schon Leute gelesen.
Ja, ich meine, es gab ja noch keinen Druck, also nur so viel, wie man abschreiben konnte. Aber es gab zum Beispiel, dann später wurden ihre Briefe herausgegeben, handschriftlich natürlich abgeschrieben. Und auch dieses Scivias, wisse die Wege und so, diese Dinge wurden schon verteilt. Aber sie fanden jetzt zum Beispiel keinen Eingang in diese Kathedralschulen, von denen ich gesprochen habe, dass das jetzt unterrichtet worden wäre. Man hat das alles so hingenommen, hat das aber im Grunde nicht weiter diskutiert. Also man hat ihr schon Wertschätzung entgegengebracht, aber nicht in einem Maß, dass es sich sozusagen verteilt hätte. Also okay. Das haben andere, also Männer, wenn sie ein Mann gewesen wäre, hätte sie das vielleicht geschafft. Mhm. Aber als Frau ist das ihr nicht gegeben. Das hat keine große Verbreitung gefunden. Deswegen finde ich es eigentlich ein bisschen schade, dass heute eigentlich vor allem sie als Kräuterkundige bekannt ist und das über ihre Theologie, womit man sich wahrscheinlich schon auch ein bisschen detaillierter befassen muss, um diese Feinheiten zu verstehen, dass darüber so wenig bekannt ist. Also für mich war es tatsächlich überraschend und neu.
Für mich auch, auf jeden Fall. Aber es ist halt heute nicht mehr so relevant, wie es vielleicht irgendwelche Heilrezepte sein könnten.
Natürlich, natürlich. Ja. Es ist auch nicht so einfach zu vermitteln.
Ja, auch schon allein Visionen. Das sieht ja heute doch ein Großteil der Menschheit vielleicht als, nicht als verrückt an, aber dass man eben gleich denkt, ja, es könnte Migräne gewesen sein oder Epilepsie oder was weiß ich. Es ist halt doch sehr weit weg.
Ich will jetzt doch nochmal auch zitieren aus ihrem Werk. Hier geht es sehr um Leiblichkeit. Also sie hat immer auch über den Körper geschrieben. Und das ist auch, zeigt auch so ein bisschen ihre Art, in Metaphern zu sprechen. Weil das zieht sich wohl durch das gesamte Werk. Leute, die was davon verstehen, sagen halt, dass es ein sehr kreatives, bildreiches Werk ist. Es gibt Männer mit einer besonderen männlichen Geschlechtskraft. Der Geschlechtswind aber, der sich in den Lenden dieser Männer aufhält, ist mehr feuriger als windiger Natur. Ihm beigegeben sind zwei zeltartige Gebilde, in die er bläst wie in eine Esse. Diese beiden Organe umgeben den Stamm aller männlichen Kräfte und sind ihm eine Hilfe. So baut man ja auch kleinere Gebäude als Bollwerke um einen Turm. Und deshalb sind ihrer zwei, damit sie umso kräftiger den besagten männlichen Stamm umgeben, festigen und aufrichten können. So vermag denn dieser Stamm in der Erzeugung von Nachkommenschaft zu blühen. Sobald der Samen des Mannes an seine Stelle fällt, nimmt das weibliche Blut diesen mit allen Verlangen seines Liebesvermögens auf und saugt ihn in sich hinein. Gleichermaßen wie ein Atemzug etwas in sich hineinschlürft. Auf diese Weise vermischen sich weibliches Blut und männlicher Samen. Also so beschreibt sie den Geschlechtsakt. Das ist schon sehr, sehr anschaulich.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Also sie redet eben auch nicht nur über biologische Abläufe, sie redet auch über Liebe, ja. Also sie sagt halt, dass Mann und Frau ein Fleisch in der Liebesvereinigung werden.
Und das als Nonne.
Und das als Nonne, ja. Ja, also die katholische Kirche hat der menschenfreundlichen Theologie von Hildegard wenig abgewinnen können und hat sie über Jahrhunderte verschwiegen. Nach ihrem Tod haben tatsächlich die Nonnen vom Kloster Rupertsberg versucht, sie in den Rang einer Heiligen erheben zu lassen. Das ist aber gescheitert an irgendwelchen Formalien. Trotzdem wurden schon ihre Gebeine dann als Reliquien verehrt und so weiter. Das finde ich so erstaunlich. Also sie wurde behandelt wie eine Heilige, aber sie war keine Heilige. Aber sie war eine Volksheilige. Also sie wurde einfach so angesehen, als sei sie heilig. Weißt du, wann sie heilig gesprochen wurde?
Wenn du so fragst, wahrscheinlich irgendwie 2014 oder so.
Gut, du bist gut.
Echt?
2012.
Nee.
Von Papst Benedikt. Aber Barbara Beuys sagt halt, die Anerkennung ihrer visionären Botschaft, die Anerkennung des liebenden, mütterlichen Gottes, die Abkehr von Eva als der bösen Frau und aller Frauen als potenziellen Verführerin steht immer noch aus. Mhm. Also so das Fazit von dieser Biografin Barbara Beuys. Wie viel Zeit haben wir denn noch?
Ja, also du musst auf jeden Fall, irgendwas musst du noch zu dieser Kräuterkunde sagen. Wo kommt das denn dann her, dass sie da so berühmt für ist? Ich fahre sehr oft hier in München an so einer, ich glaube, da ist keine Apotheke mehr drin, aber man sieht oben noch so diese, die Beschriftung und da steht irgendwas mit von Bingen Apotheke. Also kommt mir immer wieder unter.
Ja, natürlich. Also, ich habe mich das dann auch gefragt. Was hat es denn nun auf sich mit der Naturkunde von der Hildegard? Und dann habe ich mir, weil es schwer ist, darüber sachliche Informationen zu finden, einen Vortrag einer Medizinhistorikerin angehört. Mhm. Ortrun Riha, den hat sie an der Universität Leipzig gehalten in einer Reihe, die heißt Starke Köpfe. Mhm. Also letztlich ist die Wiederentdeckung der Hildegard von Bingen, also der naturkundlichen Texte, ist so in den 1970er Jahren, also 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts, zu verorten. Da hat man halt angefangen, so die Hildegard-Medizin zu entdecken. Wenn man heute Hildegard von Bingen googelt, findet man ungefähr 7 Millionen Original-Hildegard-Angebote. Also ist es doch, kann man ja mal gucken, worauf geht das eigentlich zurück? Hildegard hat 2 Texte verfasst. Das eine ist Causae et Curae, könnte man zusammenfassen, vielleicht mit Ursprung und Behandlung von Krankheiten. Und das zweite ist Physica, da geht es um die Heilkraft der Natur und um die natürliche Wirkkraft von Dingen. Der Text ist, also laut diesem Vortrag, den ich mir da angehört habe, nicht sehr strukturiert. Es ist eine assoziative Art der Darstellung. Es sind keine Quellen nachweisbar, es sind keine richtigen Vorbilder nachweisbar, es gibt auch keine Nachahmer, also der steht für sich, singulär dieser Text. Sie sagt auch, er ist sehr kreativ, er ist sehr fantasievoll, er arbeitet mit Metaphern und Vergleichen und hat eine große sprachliche Kraft und beleuchtet vor allem eine spirituelle Dimension der Medizin. Also da muss man eben sich auch vergegenwärtigen, wie im Mittelalter Wissen generiert wurde. Das waren eben vor allem Vergleiche und Analogien. Also so zum Beispiel, wenn eine Droge rot ist, dann hat ihre Wirkung was mit Blut zu tun. Mhm. Das wäre so ein Beispiel. Mhm. Ja. Die Homöopathie macht das ja heute auch ein bisschen so. Also diesem Vortrag zufolge ist aber jetzt, liefert tatsächlich diese Bücher von Hildegard nicht unbedingt Neues, was jetzt die Heilkraft von Kräutern oder so betrifft. Also sie fügt quasi da jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viel Neues hinzu. Es gibt das eine oder andere Rezept. Sie entwickelt zum Beispiel wohl so eine Art, also sie hat das Ravioli genannt, also anscheinend so eine Art gefüllter Teig mit getrockneten Wirkstoffen, die man dann in heißes Wasser tun kann und dann quillt das auf, dann kann man das zu sich nehmen und kann also die Wirkstoffe auf diese Weise zu sich nehmen, indem man diese getrockneten Pasta dann isst. Ja, also so, es gibt dann wohl so die so Rezepte. Ansonsten ist halt wohl das ganz große Problem, dass wir heute Symptome und Krankheitsnamen anders benennen. Also zum Beispiel, was war damals Gicht? Das hat wohl nichts damit zu tun, was heute Gicht ist. Mhm. Sondern Gicht war halt, man hat alle möglichen Arten von Gelenkerkrankungen. Und aus heutiger Sicht kann man jetzt nicht mehr sagen, nur weil damals das und das gegen Gicht geholfen hat. Wir wissen ja nicht mal, ob das die Krankheit war, dieselbe Krankheit war, die wir heute meinen. Und so ist es wohl bei in ganz vielen Bereichen. Also die Krankheitsnamen haben sich geändert, die Bezeichnungen von Kräutern haben sich geändert. Es gab auch keine Diagnostik, so wie heute, sondern es wurden vor allem Symptome behandelt. Und wir überlegen oder wir gucken ja heute, wo kommt das eigentlich her und versuchen dann die Ursache zu behandeln. Die Möglichkeit hatte man damals gar nicht. Ja. Es ist schon auch sehr viel Marketing. Also
und Magie vielleicht auch ein bisschen.
Ein bisschen Magie. Wir haben halt ein anderes Krankheitsmodell. Wir haben andere Bezeichnungen. Ihre Legitimation ist auch immer der göttliche Ursprung der Heilmittel. Sie hat in allem, was sie getan hat, auf ihre göttlichen Visionen verwiesen. Ja, also auch in ihrer Naturheilkunde. Am stärksten rezipiert wird heute übrigens das Buch über Steine.
Aha.
Also die Edelsteinmedizin ist stark von Hildegard von Bingen beeinflusst.
Also so Kristalllampen und sowas.
Ja, genau. Ja, dann sagte die in dem Vortrag noch, das Latein ist desaströs.
Gut, wer meint's auch.
Aber es gibt trotzdem gute Gründe, sich damit zu befassen, ne? Weil man halt auch viel über diese Zeit erfährt und auch sonst auch über Behandlung von Krankheiten, also wie man es halt damals gemacht hat. Aber man kann halt nicht unbedingt was für heute daraus ablesen. Mhm. Ja.
Okay, gut, dann bin ich jetzt zufrieden.
Ja, wie gesagt, sie ist gestorben mit 81 Jahren, hatte vorher noch einen großen Verlust zu verkraften, als Vollmer, ihr langjähriger Sekretär, gestorben ist, der immer ihre Visionen aufgeschrieben hat und auch ihr geholfen hat mit dem Latein und das zu Papier gebracht hat. Als sie starb, gab es eine Lichterscheinung am Himmel. Danach begannen eben die Versuche, sie zu Heiligen erklären zu lassen, was eben zunächst scheiterte, bis es dann eben 2012 gelungen ist. Und wie gesagt, der Heiligenkult hat aber vorher schon eingesetzt. Also es gab dann welche, die haben einen kleinen Finger gekriegt oder ein bisschen was von ihrer Zunge. Und auch Clemens Brentano, da war ich dann doch sehr überrascht. Clemens Brentano befand sich zeitweise in Besitz eines Beckenknochens und eines Fingerknochens.
Möglicherweise.
Ja, das ist also angeblich, ja, es ist bestätigt, ja. Und die Reliquien wurden von der Familie Brentano im Jahr 1857 nach Aibingen zurückgegeben. Rupertsberg wurde zerstört im 30-jährigen Krieg und das Kloster Aibingen auf der anderen Rheinseite, das hat so ein bisschen die Nachfolge angetreten. Und dort, wenn man dort in den Klosterladen geht, kann man sehr viele
Fingerknochen kaufen.
Nee, nicht Fingerknochen, nein.
Aber ist sie denn da jetzt auch, gibt es da irgendwie ein Grab von ihr, das man besuchen kann?
Also ihre Gebeine liegen in der Pfarrkirche in Rüdesheim. Und so wie ich das gelesen habe, gibt es aber auch im Kloster Aibingen Reliquien immer noch von ihr, die dort aufbewahrt werden. Es war ja so üblich, dass man kleine Teile, also was ich finde, das ist auch was sehr, sehr Merkwürdiges, aber es war so üblich, dass man Knochen oder Hautpartikel oder so in aller Welt verteilt und verschickt hat. Und das, wie gesagt, wohlgemerkt, obwohl sie nicht offiziell heilig war. Also sie wurde immer als heilig wahrgenommen. Mhm. Ja. Ja, und heute haben wir eben die Möglichkeit, uns auch wieder mit ihrer Theologie zu befassen. Und selbstverständlich können wir auch ein Hildegard von Bingen Kräuterbad nehmen, sollten uns aber einfach vielleicht bewusst sein, dass sie viel, viel mehr geleistet hat als das. Mhm.
Also was mich besonders begeistert hat, war das Wort Mutterliebe im Zusammenhang mit Gott.
Mich auch. Ich war ein bisschen überrascht, so viel zu hören, dass sie so eine ganz andere Theologie vertreten hat als die Männer ihrer Zeit und dass sie einen Weg gefunden hat, das öffentlich zu machen.
Ja, genau, dass sie das auch durfte.
dass sie das durfte, genau, als Frau. Obwohl den Frauen das eigentlich untersagt war. Aber sie hat immer wieder dafür gesorgt, dass sie diese Legitimation hatte. Also sie hat das sehr wohl erkannt und hat auch immer wieder ihre Beziehungen in Adelskreise dafür genutzt, dass sie diese Legitimation auch behalten hat. Das finde ich viel spannender als jetzt ein Kräuter-Lavendel-Kissen, auf dem Hildegard von Bingen draufsteht. Entschuldigung, ich bin da ein bisschen...
Ja, ich merke das.
Ich bin da vielleicht ein bisschen gemein, aber ich fand das halt so interessant und warum habe ich davon nichts gewusst.
Mhm. Ja, du siehst ja, ich habe auch nur danach gefragt, weil das ist, was ich über sie wusste oder zu glauben wusste.
Ja, jetzt wissen wir ein bisschen mehr.
Glaubte zu wissen, so.
Ja.
Ja, super.
Ja, das
vielen
war's.
Dank mal wieder.
Dann sind wir am Ende und können Tango spielen. Ah ja, auch ich habe nichts dazu gesagt, dass sie ja auch musiziert, also sie hat ja auch komponiert. Ach, komponiert hat sie auch noch. Sie hat, ich glaube, über 80 Gesänge hinterlassen. Mhm. Und auch da hat sie ungewöhnliche Sachen gemacht. Sie hat ein Singspiel geschrieben. Ihre Nonnen durften das mit offenem Haar und weißen Gewändern im Kloster vorführen. Also sie sind quasi wirklich ohne verschleiert zu sein, haben sie das aufgeführt. Mhm. Auch das wurde ihr vorgeworfen. Mhm. Aber auch das hat sie verteidigt. Also es gibt eigentlich noch viel mehr, aber wir haben nicht genug Zeit.
Vielleicht kannst du ja dann im Blogartikel noch ein bisschen mehr dazu schreiben. Und was dir sonst noch so einfällt.
Genau. Es kommt alles in die Shownotes.
Sehr schön. Gut, okay. Dann vielen, vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören und hinterlasst uns doch ein paar schöne Sternchen oder Kommentare auf Instagram oder einen Kaffee, den ihr uns auf unserer Website spenden könnt.
Wir haben jetzt einen gespendet gekriegt. Ne?
Wir haben schon mehrere Spenden gekriegt und sind sehr dankbar dafür.
Ah, okay.
Dann müssen wir uns nur mal treffen und zusammen einen Kaffee trinken. Bis dahin müssen wir das ansparen.
Ja, unbedingt.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, findet ihr unter frauenleben-podcast.de weitere Informationen und Blogartikel zu unseren inspirierenden Frauen und ihr erfahrt auch mehr darüber, wer wir so sind und was wir außer Podcasts noch machen, nämlich zum Beispiel historische Romanbiografien und andere Bücher zu schreiben. Ihr findet uns auch unter petra-hucke.de und susannepopp.de.